Heute Abend werden wir über den Krieg sprechen. Ein Phänomen, das wir hinter uns gelassen zu haben meinten. Aber in Zeiten zunehmender autoritärer Regime, auch in Europa, in Zeiten von neuen Formen des Krieges, sind wir uns da nicht mehr so ganz sicher. Was kommt auf uns zu? Was können wir auch aus vergangenen Kriegen vielleicht lernen? Das werden wir heute Abend mit Herfried Münkler besprechen. Er ist wohl der bekannteste Politologe Deutschlands. Ein guter Politologe ist auch immer ein guter Historiker, oder?
Sollte sein.
Ja, genau. Und er ist Spezialist in Sachen Krieg und Konfliktforschung. Münkler lehrt Ideengeschichte und politische Theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin. In etlichen Werken hat er sich mit diesen Themen auseinandergesetzt, zuletzt in Der 30-jährige Krieg, Europäische Katastrophe, Deutsches Trauma 1618 bis 1648. Musste das Buch eigentlich so dick werden, weil der Krieg so lang war?
Das ist eine der Erklärungen dafür. Die andere ist, ich meine, dass der Krieg 30 Jahre gedauert hat, das wusste ich eigentlich vorher. Und im Prinzip hatte ich auch mit dem Verlag verabredet, ein Buch über 500 Seiten zu schreiben. Aber dann hat sich beim Schreiben herausgestellt, ich musste mir selber mehr erklären, als ich vorher mir das gedacht habe. Und wenn ich mir selber das erklären muss, habe ich gedacht, sollte ich das auch dem Leser tun. Und dadurch ist er ein bisschen dicker geworden.
Genau. Und dann werden wir, also wir werden über den Krieg sprechen, aber wir werden auch noch, wenn er schon da ist, über die aktuellen Zustände in Deutschland sprechen, wo ja gerade diese sogenannte große Koalition gebildet wurde. Da stellen wir uns Schweizer, glaube ich, ein paar Fragen. Wir werden hier rund eine Stunde sprechen und dann gibt es auch Zeit für Ihre Fragen. Herr Münkler, herzlichen Dank erstmal, dass Sie da sind, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, warum wird einer, der nie Krieg erlebt hat, Sie sind 1951 geboren, zum Experten für den Krieg?
Ja, das ist eigentlich ein Spiel von Zufällen. Ich hatte meine Dissertation über Machiavelli fertig und ja, wie das so nach einer Dissertation ist, da fällt man schon in ein schwarzes Loch rein und sucht nach Lesegelegenheiten und Sachen zum Nachdenken. Und dann habe ich mich, weil ich, wie Sie erwähnt habe, ja politische Ideengeschichte als Schwerpunkt innerhalb meiner Professionalisierung im Fach Politikwissenschaft hatte, mit Clausewitz beschäftigt, als einem durchaus der Autoren einschlägig sind, nicht? Und der hat nun ein Buch geschrieben, das noch ein bisschen dicker ist, vom Kriege. Und das habe ich sehr genau gelesen und weil ich das gemacht habe, habe ich dann auch Bücher dazu gelesen, Raymond Aron, Peter Paré und andere. Und auf einmal war ich sozusagen über das Feld, das ich normalerweise zu bearbeiten habe, nämlich Texte und deren Interpretation und Kontextualisierung, so ein bisschen ein Experte für Fragen von Kriegstheorie. Habe dann auch 1981 einen Aufsatz geschrieben, von dem ich glaube, dass er mithin zu den besseren Aufsätzen gehört, die ich geschrieben habe. Heißt Partisanen der Tradition, wo ich zu zeigen versucht habe, was eigentlich mit den Leuten, die da in Afghanistan Widerstand gegen den Einmarsch der Roten Armee leisten, passieren wird und wie sie sich transformieren aus Partisanen der Tradition in einen Prozess der Ideologisierung. Also einer meiner besseren Texte darum, weil ziemlich genau das eingetreten ist, was ich damals vorhergesagt habe. Und dann passiert das, was man Labeling nennt, nicht? Und überall gesehen, ja, der Münkler hat das gemacht, er hat das gemacht. Ach, dann fragen wir ihn doch mal dazu.
Und so, aber es gibt schon auch eine genuine Faszination?
Nein, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, sondern das hat natürlich auch damit was zu tun, dass wenn man noch relativ jung in einem Fach ist, in dem ganz viele sehr renommierte und erfahrene Leute sind, man auch der Frage nachgehen muss, wo ist eigentlich ein Platz, wo du spezifische Kompetenzen ausbilden und darstellen kannst, die sonst keiner hat. Nicht?
Also karrieretechnische Frage.
Ja, in Deutschland haben alle möglichen Leute Friedensforschung gemacht. Ja. Und Friedensforschung und Friedensforschung und Friedensforschung. Ja. Und ich habe gedacht, na gut, es gibt ja auch noch einen anderen Aggregatzustand des Politischen und dann interessierst du dich mal für den. Ja. Und siehe da, da war niemand. Mhm. Ja? Und mhm. das hat natürlich dann auch seine eigentümliche Faszination, wenn man plötzlich ein Feld hat, mhm. auf dem man alleine ist. Nicht? Und da bin ich dann halt auch nicht ausschließlich, nee. Ich habe auch immer andere Sachen gemacht, aber doch immer wieder geblieben. Ja, und so ist das eigentlich passiert, also sozusagen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin, heißt glaube ich bei Goethe mal. Und,
gut, aber man muss auch sagen, Machiavelli, Clausewitz, also.
Hm? Sie haben einen Verdacht.
Dass naja, ist egal, aber ich. Okay.
Ja, vielleicht.
Genau. Was ist das eigentlich, Krieg?
Ja, gut, ich meine, darüber beginnt ja der gesamte Forschungsprozess, nicht? Ab wann können wir eigentlich von Krieg sprechen und wann sind das sozusagen eher Auseinandersetzungen zwischen größeren Familien oder Stämmen? Also eine Form organisierter Gewalt. Aber wie viel politischer Wille, wie viel Absicht muss drinstecken oder genügt auch rein ökonomisches Interesse? Entlang dieser Fragen, die jetzt zunächst einmal genuin theoretische Fragen sind in der Begriffsbestimmung, habe ich mich zunehmend in diese Thematik eingearbeitet und auch ethnologische Texte relativ viel gelesen, auch festgestellt, dass es da vor allen Dingen in Frankreich, René Girard und Caillat, eine Reihe von Autoren gibt, die sich damit beschäftigt haben in einer ausgesprochen interessanten Weise, sodass man also nicht von vornherein in den Kriegen des 20. Jahrhunderts drinsteckt, sondern in der Tiefe des historischen Raumes, auch genau. des ethnologischen Raumes, ja, einen Blick gewinnt, den Brecht als den Blick der Verfremdung auch bezeichnet hätte, nicht? Und so wird das, was gewissermaßen selbstverständlich ist, nämlich der Zweite Weltkrieg und der Erste Weltkrieg, das ist ja sozusagen für einen deutschen Politikwissenschaftler sind das zentrale Bezüge seines Denkens, werden die plötzlich fremd. Und das Fremdwerden des Vertrauten ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um wissenschaftlich innovativ und kreativ zu sein.
Aber wenn Sie jetzt mal für uns, so sagen wir mal, in 2 Minuten erklären könnten, im Krieg, wann hat das angefangen und wie hat sich das auch verändert über die Jahrhunderte? Also ich meine, Sie haben ja hier jetzt doch einen großen Bogen unterdessen.
Ja. Also zu sagen, Kriege von Kriegen kann man vielleicht wirklich erst dann sprechen, als die Menschen anfingen, sesshaft zu werden, nicht? Denn diese Gruppen, die den wandernden Herden gefolgt sind, konnten sich eigentlich auch immer aus dem Wege gehen. Ich habe so eine vermutlich klischeehafte Vorstellung von den Schweizern, dass sie relativ viel Bibel lesen. Und das hat vermutlich
heute
was
heute noch.
Okay. Ja, okay. Also jedenfalls Altes Testament, nicht? Da verständigt sich Abraham mit seinem Bruder darauf, dass man mit den Herden getrennte Wege geht, um nicht an den wenigen Wasserlöchern miteinander in Konflikt zu geraten, nicht? Und diese wundersame Erzählung ist eigentlich eine Erzählung von Kriegsvermeidung. Obendrein zwischen 2 Brüdern, aber dass das nicht immer friedlich abgeht, weiß man ja von Kain und Abel. Also in diesem Sinne können die nicht mehr ausweichen in dem Augenblick, wo sie in der neolithischen Revolution sesshaft geworden sind, Land bestellt haben, das sie nunmehr gegen durchstreifende Völkerschaft verteidigen und eigentlich auch um ihrer Fortexistenz willen verteidigen müssen. Also könnte man sagen, ungefähr im 8. Jahrtausend vor Christus, 7. Jahrtausend vor Christus, finden wir die Anfänge dessen, was man organisierte Kriegshandlungen nennt. Und dann kommt es auch zu Festungssystemen, also die Entstehung der ersten Städte, Jericho und dann im Zweistromland, die man auch verteidigen muss, weil in diesen Städten der angehäufte Mehrwert, also sozusagen Korn, aber auch Gold, ja, möchte man nicht gerne an durchziehende Völkerschaften hergeben, verteidigt das also. Und das ist interessant, nicht? Bei Clausewitz heißt es mal, komme ich doch auf den zurück, nicht? der Krieg im philosophischen Sinn beginnt nicht mit dem Angriff, sondern mit der Verteidigung, weil der Angriff bloß das Besitzen zum absoluten Zweck hat, die Verteidigung aber das Kämpfen. Also dieser Gedanke, den Clausewitz, der ein relativ guter Kantianer gewesen ist, an der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin viel Kant lesen müssen, dürfen, können. Dieses Durchdenken des Problems und das Begründen des eigentlichen Krieges nicht mit dem Angriff, der erläutert dann mal als Zeitgenosse Napoleons, Napoleon habe, wenn er in ein anderes Land einmarschiert sei, immer seine Friedensliebe erklärt, sondern eben mit dem Widerstand. Nicht? Und dann habe ich mir das angeguckt und kam zum Ergebnis, na gut. Also der Zweite Weltkrieg beginnt nicht mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich, weil die Österreicher keinen Widerstand geleistet haben, sondern im Heldenplatz eher gejubelt haben. Er beginnt auch nicht mit der Besetzung des Sudetenlandes. Er beginnt nicht im Frühjahr 1939 mit der Zerschlagung der sogenannten Restschechei, sondern er beginnt am 1. September 1939 und er beginnt darum, weil die Polen Widerstand leisten. Nicht? Hätten sie das nicht getan, hätte vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt der Krieg begonnen, aber er beginnt mit dem Widerstand. Nicht? Und das kann man sozusagen lernen, wenn man in die Vergangenheit geht und dann kann man es in der Gegenwart nochmal verifizieren.
Okay. Jetzt sagen Sie, um jetzt mal in die Gegenwart zu gehen, wir kommen von einer Zeit des asymmetrischen Krieges, also wo Staaten gegen Staaten in die Zeit des asymmetrischen Krieges, wo Warlords und kriegerische NGOs wie Al-Qaida oder ISIS vom Krieg leben. Was bedeutet das eigentlich für die Weltpolitik?
Jedenfalls nichts Erfreuliches, denn wir sind ja 89, was für mich ein relativ bedeutsames Jahr gewesen ist als Politikwissenschaftler, hineingegangen in die Vorstellung, dass mit dem Ende des Kalten Krieges und der Konfrontation zwischen Ost und West eigentlich die permanente Drohung des Krieges, die auf Europa zumal lag, verschwunden ist. Nicht? Das begann vorher schon ein bisschen in Reykjavik und den Treffen zwischen Gorbatschow und Reagan im Prozess der Abrüstung. Also die Vorstellung, Krieg geht zu Ende oder ist ein historisches Auslaufmodell. Nee. Und dann zeigte sich aber, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es kamen dann die jugoslawischen Zerfallskriege in den 90er Jahren und in den 90er Jahren auch die Kriege an den großen Seen im subsaharischen Afrika, die wir nur im Hinblick auf Ruanda, nicht dieses Massaker, wahrgenommen haben. Aber in Wahrheit sind das eigentlich die blutigsten Kriege oder der blutigste Krieg, wenn man die alle zusammenzieht, den es seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, mit 4,5 Millionen Toten, Tendenz steigend. Dem musste man hinterhergehen. Und da bin ich also dann auf eine Reihe von Charakteristika gestoßen, zu denen also erstens die Beobachtung der Ökonomisierung des Krieges gehört. Kriege werden nicht wesentlich um politische Zwecke geführt, sondern Kriegsgewalt ist ein Mittel der Lebensunterhaltsfristung von solchen Kampfgruppen. Nicht? Also wie das bei einer Formel von Cicero, Bellum se ipsa alet, also der Krieg muss den Krieg ernähren, heißt, die dann auch im Dreißigjährigen Krieg häufig zitiert worden ist. Das ist der erste Punkt. Also wie kann man Leute friedlich machen, verfriedlichen, pazifizieren,
wenn sie vom Krieg leben.
Wenn sie vom Kriege leben. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, das sich auch jetzt vermutlich im Hinblick auf die IS-Kämpfer stellen wird. Und zweitens die Beantwortung der Frage, na die Leute haben ja im Prinzip kaum etwas an Equipment. Sie haben all das nicht, in Afrika Krieg führen oder in Zentralasien oder auch in Jugoslawien Krieg geführt hatten. Sie haben im Prinzip selten eine Luftwaffe. Und wenn, dann völlig veraltetes Zeug. keine Marine, also und im Weltraum sind sie auch nicht präsent. Also all das, was gewissermaßen in den Zeiten des Kalten Krieges eigentlich die Herstellung von Kriegführungsfähigkeit so teuer gemacht hat, wie können die dann überhaupt durchhalten, nicht? Und das zu erklären, führte mich zu dem bereits in den 70er Jahren eingeführten, aber dann nicht weiter bearbeiteten Begriff der Asymmetrie. Henry Kissinger hat das mal in einer wunderbaren Formel gebraucht. Da hat er Asymmetrie allerdings nicht verwandt als Begriff. Er hat gesagt, reguläre verlieren, wenn sie nicht gewinnen, irreguläre gewinnen, wenn sie nicht verlieren. Mhm. Nicht? Diese sehr pointierte Gegenüberstellung heißt, unter den Bedingungen von Asymmetrie wird der Faktor Zeit zu einer Ressource, die entscheidet über Krieg und Niederlage. Mhm. Nicht? Die einen gewissermaßen müssen in der Zeit gewinnen, um nicht zu verlieren. Die anderen müssen nur, wie der große Vorsitzende Mao Zedong das gesagt hätte, den lange auszuhaltenden Krieg wirklich aushalten. Mhm. Und wenn man das so beobachtet, dann kann man sagen, ja okay, das ist eine sehr unangenehme Entwicklung, denn dadurch werden die Kriege wieder relativ lang.
Eben, also sie hören eigentlich gar nicht mehr auf.
Nein, sie hören nicht mehr auf, ja. Sie schwelen sozusagen.
Ja, sie motten.
Dahin, nicht? Und man kann ja auch sagen, okay, im Augenblick hören wir nichts aus Ruanda, nichts aus dem Ostkongo, außer mal ganz kurz, dass es da Demos gegeben habe, die niedergeschlagen worden seien. Aber in der Kivu-Region herrscht weiterhin eine solche Form von Gewalt, die jederzeit dann wieder hochgefahren werden kann.
Und, aber was kann man was tun?
Ja, natürlich kann man was tun. Man hätte ja beispielsweise Ruanda verhindern können, wenn die Belgier und die Franzosen vor allen Dingen, die im Land waren, eingegriffen hätten. Nun gibt es aber natürlich eine nicht besonders erfreuliche Erfahrung des Eingreifens. Also die Geschichte des Intervenierens ist nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte, sodass also viele dann sagen, ja, da halten wir uns mal raus und beobachten das erstmal. Und das kann in manchen Fällen richtig sein und in anderen Fällen ist es eine verheerende Fehlentscheidung, wie gerade im Falle von Ruanda das gewesen ist. Das macht die Dinge so schwierig, nicht? Also es gab Zeiten, in denen konnte man sagen, der Eintritt in einen Krieg ist eine politische Entscheidung, nicht? Das weiß ich, vielleicht 1914 standen da viele unter Druck, aber dass Italien 1915 in diesen Krieg eintritt, war eine Entscheidung eines Kabinetts, das hätten sie nicht gemusst. Nicht? Während solche Fragen unter den Bedingungen von asymmetrischen Konflikten schwieriger sind, weil wir auf Dauer als Nicht-Intervenierende die Zuschauer von Massakern sind. Nicht? Und kann ja sagen, die Probleme, die Syrien kennzeichnen, sind typische Probleme von Nicht-Intervention. Obama hat dann mal diese roten Linien gezogen, aber als die
Assad-Leute... Sie schreiben, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Sie schreiben zu Libyen und Syrien, schreiben Sie, die Bilanz der westlichen Intervention in beiden Kriegsregionen ist insgesamt desaströs. Ja. Wo die Interventionen Wirkung gezeigt haben, lief das eher auf die Verlängerung der Kriege als auf deren Beendigung hinaus.
Ja, ja gut, das ist der Grund, warum also die Europäer sich herausgehalten haben. Oder in Libyen haben sie gegen Gaddafi eingegriffen, aber auch nur mit Hilfe der Luftwaffe. Und nachdem das Gaddafi-Regime zerschlagen war, haben sie sich wieder rausgehalten. Und das zeigt, wenn man eingreift, dann wird man vermutlich nicht umhinkommen zu sagen, wir werden danach, wenn wir das Land pazifizieren wollen, 20, 30 Jahre dort bleiben müssen. Das sind natürlich Rahmen, die die Amtsdauer jeder demokratisch legitimierten Regierung unendlich weit überschreiten und die auch schon durch die Benennung dieser Dauer dazu führen, dass man sagt, na dann bleiben wir lieber zu Hause. Nicht? Heißt aber, wir gucken jetzt zu und nehmen das hin und in gewisser Hinsicht, also im moralischen Sinn, sind wir damit dann auch in einer Form von Verantwortlichkeit, Mitverantwortlichkeit.
Gut, man könnte ja auch sagen, und vielleicht ziehen die Regierenden dann auch diesen Schluss, vielleicht müssen die Länder sich mehr selbst überlassen werden. Sozusagen, sie müssen das durchmachen.
Ja, könnte man sagen, nicht?
Angesichts all dieser Misserfolge.
Das ist ja auch eine der Hoffnungen und Erwartungen, dass man sagt, also mein Historikerkollege Johannes Burkhardt aus Augsburg hat das so gesagt, das sind Staatsbildungskriege, wie sie in Europa im 16. und 17. Jahrhundert auch stattgefunden haben. Aber wenn man daneben die Folie des 30-jährigen Krieges legen würde und also sagt, naja, das, was wir im Vorderen Orient beobachten, ist ein Verfassungskrieg, ein Konfessionskrieg und ein Hegemonialkrieg in einem. Und das ist so ähnlich wie der 30-jährige Krieg, dann könnte man sagen, na gut, dann sind wir augenblicklich noch vielleicht in der Analogie bei 1624-25. Also einzelne voneinander getrennte Kriegsschauplätze. Aber wenn das alles zusammenfließt, weil der Krieg nicht beendet wird, dann haben wir dort einen Konflikt, der furchtbarste Folgen hat. Also sollten wir wenigstens versuchen, gewissermaßen die Räume der Kriegsgewalt einzudämmen. Aber wenn man das macht, dann kann man das nicht mit Zuschauen machen. Nicht? Und da schauen wir zurzeit doch ein bisschen neidisch auf die Russen und Putin, die offenbar geschickter agiert haben, auch nur tendenziell Luftwaffe eingesetzt haben, aber mit der syrischen Armee und den Hezbollah-Gruppen und den iranischen Milizen so etwas wie zuverlässige Bodentruppen hatten, was der Westen bei der Bekämpfung des IS so nicht hatte. Die Freie Syrische Armee war militärisch betrachtet ja eher der Running Gag dieses Krieges, als dass sie eine wirkliche Kampfkraft entwickelt hat.
Okay.
Und da kann man sagen, na gut, da hat also, was weiß ich, die Bundesrepublik, indem sie die Kurden, die Peschmerga unterstützt, ausgebildet und aufgerüstet hat, eher so etwas wie einen Faktor im Bodenkrieg hinbekommen, bei dem man allerdings jetzt im Augenblick nicht so genau weiß, ob man da auf die richtige Karte gesetzt hat oder nicht möglicherweise einen Kanister Öl bereitgestellt hat, der demnächst explodieren wird.
Also Sie machen das immer wieder, Sie machen das auch in dem Buch, dass Sie Analogien.
Ich mach das, ja.
Ja, Sie machen das. Ja. Und Analogien von etwas, das ein paar Jahrhunderte zurückliegt, zur Gegenwart zu ziehen, ist ja unter Historikerinnen und Historikern, sagen wir mal, anrüchig.
Ach, ja.
Ja, aber ist also so, oder?
Also, Herr Teufelsen, die Historiker haben das über Jahrhunderte gemacht, nicht? Und sie haben oft falsch gelegen, weil sie es falsch gemacht haben, nicht richtig gemacht haben, ja?
Und sie machen es richtig.
Und jetzt laufen sie weg in heilloser Flucht und sagen, sie wollen damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Aber was Sache ist, tatsächlich wird natürlich analogisiert. Und zwar, wenn die Historiker es nicht tun, dann jenseits dessen von Journalisten und Leserbriefschreibern und auch Politikern.
Weil wir so ein schreckliches Bedürfnis haben zu lernen. Aus der Geschichte.
Weil wir zunächst einmal das Bedürfnis haben, Gewissheit über das Ungewisse zu bekommen. Nicht? Und was weiß ich, wenn es um Fragen von Ökonomie oder Demografie oder derlei mehr geht, kann man mit großen Zahlen arbeiten. Nicht? Dann erhebt man Zahlen in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, im vorvergangenen Jahr. Und dann zeichnet man solche Entwicklungen und die kann man in die Zukunft extrapolieren. Das ist gewissermaßen die genuin sozialwissenschaftliche Methode. Nicht? Also das weiß ich, die Erwartungen, wie sich bestimmte Aktienkurse entwickeln oder nicht entwickeln und so weiter und so weiter. Also sozusagen Stangen der Gewissheit hineinschieben in ein Feld der Ungewissheit. Das ist aber im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik mit großen Zahlen nicht möglich, weil es die großen Zahlen nicht gibt. So viele Kriege wie Menschen oder so etwas gibt es da nun mal nicht. Und deswegen gibt es eine notorische Neigung, Analogien herzustellen. Nicht? Also wenn man ein Interview macht, etwa zum Agieren Putins und Russlands, nicht? Da ist eine der ersten Fragen des Journalisten, erleben wir jetzt eine Wiederauflage des Kalten Krieges? Nicht? Und damit hat er schon eine Analogie hergestellt. Er vergewissert sich, indem er in die Kiste der Vergangenheit greift, um irgendwie Anhaltspunkte zu bekommen. Und dann denke ich, ja gut, wenn das der Fall ist, dann ist die Aufgabe von Wissenschaft auch
dann geben Sie sich den Journalisten hin.
Naja, ich gebe ihnen nicht hin, sondern sozusagen, ich bin dabei zu sagen, okay, dann müssen wir mal schauen, was sind denn die Bedingungen von Analogiebildung, nicht? Also in der Frage des Kalten Krieges würde ich immer widersprechen.
Ja.
Denke ich nicht. Sondern man muss klären, was analog ist und was nicht analog ist. Und bevor man das tut, muss man vergleichen. Und der Vergleich ist ja nicht Gleichsetzung. Nicht? Manche Leute glauben, der Vergleich sei eine Gleichsetzung. Das ist falsch. Der Vergleich ist die Methode des Beobachtens von Ähnlichkeiten und Differenzen. Das heißt sozusagen, das Analogon wird im Prinzip einer genaueren Betrachtung unterzogen. Und ich meine, ich könnte Ihnen das am Beispiel
genau, des Dreißigjährigen
Krieges
machen
erläutern.
Wir das. Also Sie ziehen da Analogien zur Situation im Nahen Osten zum Beispiel, oder? Erklären Sie das mal.
Ja, also sozusagen die Ausgangsüberlegung ist, auf der einen Seite ist es das historisch einmalige Ereignis von 1618 bis 48. Das in seiner Einmaligkeit und in seinen Ursächlichkeiten und Kontingenzen präzise zu beschreiben ist. Die zweite Annahme, die meinen Überlegungen zugrunde liegt, ist, es gibt so etwas wie Kriege vom Typ 30-jähriger Krieg, die wir nach 1648 eigentlich nicht mehr kennengelernt haben. Und diese Kriege sind dadurch gekennzeichnet, dass erstens es um die Frage der Machtlagerung im Inneren geht. Also man könnte sagen, ein Bürgerkrieg. Das ist im Falle von 1618 die Auseinandersetzung der Böhmen mit dem Hause Habsburg um die Verhältnisse in Prag. Beginnt bei dem Fenstersturz. Im Nahen Osten wäre das, was wir sozusagen in ultra lockerer Naivität als arabischen Frühling bezeichnet haben. Nicht? Es ging um die Frage, bei wem liegt die Macht? Bei der Familie Mubarak oder bei der Familie Assad? Und können die das weitergeben an die Söhne? Oder liegt das bei den politischen Parteien oder bei der Armee? Oder gibt es auch noch einen Einfluss der Zivilgesellschaft? Die zweite Dimension ist, dann kommt aber etwas hinzu, was man vielleicht den ideologischen Faktor nennen kann. Nicht? Der kann auch eine konfessionelle Auseinandersetzung sein. In diesem Falle ist er in hohem Maße konfessionell geprägt. Nicht? Der Gegensatz zwischen den Reformierten und der radikalen Fraktion der Katholiken, den Jesuiten, am Anfang des Krieges eskaliert den Konflikt. Es sind nicht die Protestanten insgesamt. Das Luthertum ist eher konservativ, hält sich raus oder hält sich sogar an den Kaiser, wie die Schutzmacht der Lutheraner, der sächsische Kurfürst Johann Georg. Das betreibt er erst 1631 auf der Seite von Gustav Adolf, der da schon aber tief in Deutschland drinsteht, in den Krieg auf Seiten der Protestanten eingreift. Nicht? Und dann gucken wir in den vorderen Orient und können sagen, ja okay, da gibt es also, was weiß ich, in der Sahelzone diese Auseinandersetzung, das ist jetzt ein bisschen weiter weg, zwischen Christen und Muslimen, aber im vorderen Orient Christen und koptische Christen, Muslime und vor allen Dingen Sunniten, Schiiten. Als ein gewissermaßen Brandbeschleuniger. Ich würde nie sagen, das ist ursächlich für diesen Krieg. Daraus ist der Krieg ganz zweifellos nicht entstanden. Aber nachdem er da war, war das eine Form der Herstellung von Freund- und Feindbildern. So. Und dann würde ich meinen, der Krieg 1618 beginnt mit etwas, wovon man sagen kann, na, da haben die meisten Historiker nicht genau hingeguckt. Nämlich der Beantwortung der Frage, wie kann Ferdinand von Österreich überhaupt Krieg führen gegen die böhmischen Stände? Wo hat der Kerl das Geld her? Eigentlich hat er nämlich gar kein Geld, das muss er von den Ständen bewilligt bekommen. Nicht? Und die österreichischen, die niederösterreichischen, oberösterreichischen Stände, die der Steiermark, werden einen Teufel tun, ihm Geld zu bewilligen, um gegen die Stände zu kämpfen. Und da hat er einen Glücksfall, nämlich dass Spanien, die sozusagen erste Macht Europas, die mit den Wienern eng liiert ist, sind beides letzten Endes über Kaiser Karl den V. Habsburger oder wie das in Madrid heißt, Casa d'Austria, also der im Hause Österreich zugehörig, dass die sich solidarisch empfinden und die Spanier stellen diesem Ferdinand aus Angst davor, dass, weil sie selber mit dem Aufstand der Niederlande schon nicht zurechtgekommen sind und damit ihr Renommee leiden könnte, Geld und Truppen zur Verfügung. Und so ist er kriegführungsfähig. Und wenn wir in den vorderen Orient schauen, dann sehen wir auch, wie äußere Interventionsmächte, also Russland und die USA, gewissermaßen Geld und Militärgerät und teilweise Truppen zur Verfügung stellen. Und dann die inneren Interventionsmächte, nämlich der Iran, Saudi-Arabien und die Türkei, zutiefst in diesen Konflikt involviert sind. Das ist jetzt keine Analogie in dem Sinne, dass es die Blaupause ist, nicht? Und das wird hier sozusagen nachgeschrieben, sondern es sind strukturelle Muster, die geeignet sind zu erklären, warum ein Krieg so lange dauert und nicht zu Ende kommt. Und wenn der jetzige Bundespräsident, damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier vor einiger Zeit in Osnabrück gesagt hat, was der Vordere Orient braucht, ist ein neuer westfälischer Friede, dann hat er ja selber gewissermaßen diese Analogie bedient.
Da haben Sie sich gefreut.
Oh, habe ich mich gefreut und habe gedacht, na, dann musste man nacharbeiten, ob der Planungsstab und die Redenschreiber das auch ordentlich durchdacht haben. Nicht? Was haben die eigentlich, gedacht, als sie das gesagt
haben?
Das
ist falsch, oder?
Das weiß ich jetzt nicht. Also sagen wir mal, der Westfälische Friede ist kein Friede, der in dem Sinne wirklich lange im Sinne des ewigen Friedens gehalten hätte. Nicht? Also von Berlin aus geht man ein paar Kilometer nach Norden und da stößt man auf das Städtchen Fehr-Berlin, das Ihnen vielleicht durch den Prinz von Homburg von Kleist bekannt ist. Und das ist eine Schlacht, die relativ bald nach Ende des Dreißigjährigen Krieges geschlagen worden ist. Aber was der Westfälische Frieden hinbekommt, ist ein neues System der Ordnung, nämlich die präzise Trennung von Krieg und Frieden. Also sozusagen, ich nenne das eine binäre Ordnung. Mhm. Binäre Ordnungen sind dadurch definiert, dass es ein drittes nicht gibt. Mhm. Ja? Mhm. Es gibt Krieg oder Frieden und von dem Aggregatzustand Frieden wechselt man durch Kriegserklärung in den Aggregatzustand Krieg und zurück über einen Friedensschluss. Mhm. Und das lässt sich juridisch formalisieren. Nicht? Und diese Binarität wird durchgezogen, sozusagen großer Krieg, kleiner Krieg, nennen wir üblicherweise Guerilla, oder Kombatant, Non-Kombatant und so weiter und so weiter. Und der Dreißigjährige Krieg war ein Krieg, der diese Binarität nicht kannte. Die haben einander so gut wie nicht den Krieg erklärt. Nicht? Der Kaiser natürlich würde immer sagen, ich kann denen doch nicht den Krieg erklären, das sind aufständische Untertanen. Ich sorge für Ordnung, indem ich ihre Länder verwüste. Und die wiederum haben gesagt, wir leisten Widerstand gegen eine ungerechte Obrigkeit. Wir erklären dem gar nicht den Krieg, sondern wir stellen die gerechte Ordnung wieder her. Mhm. Und, da gab es also sehr wohl ein drittes. Nicht? Oder der furchtbarste Tag dieses Krieges, die Eroberung von Magdeburg mit 25.000 Toten an einem Tag auf dem Schlachtfeld von Breitenfeld, der größten Schlacht dieses Krieges, sind zwischen 12.000 und 14.000 Soldaten gefallen. Nicht? Und an einem Tag sterben in Magdeburg die doppelte Anzahl und davon sind vielleicht 1.000, 1.200 Soldaten gewesen, der Rest sind Zivilisten. Das heißt, hier haben wir es zu tun mit einer Kriegführung, die sich eben nicht nach dem Schema Kombatant, Non-Kombatant orientiert, sondern das erklärt auch, warum dieser Krieg im Prinzip ein Drittel der Bevölkerung auf dem Territorium des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation das Leben kostet, wird geführt gegen die Zivilbevölkerung. Heißt, es gibt plötzlich ein Drittes. Und gucken wir in den Vorderen Orient, dann beobachten wir gewissermaßen dieses Dritte, nicht? Oder wir können es auch bei uns beobachten, nicht? Also was weiß ich, wenn Drohnen seitens der Amerikaner eingesetzt werden, irgendwo rumfliegen in pakistanischen Stammesgebieten und ab und zu mal ein paar Hellfire-Raketen abschießen, die ein paar Figuren aus irgendwelchen Taliban-Netzwerken vom Leben zum Tode bringen. Ist das dann Krieg oder ist das Frieden? Schwer zu sagen. So, eigentlich ist es kein Krieg, aber völkerrechtlich müsste es ein Krieg sein, weil sie im Gebiet Pakistans operieren, ohne dass das genehmigt worden ist. Oder wenn die Russen Cyberoperationen gegen Estland durchgeführt haben, da testet man sozusagen, wann tritt im NATO-Fall der Casus Föderis ein. Die NATO hat im Tallinn Manual das heruntertransformiert, indem sie gesagt hat, Cyberattack ist nicht gleich Cyberwar, sodass also nicht der automatische Mechanismus des Bündnisfalls eintreten muss.
Muss, ja.
Das heißt, wir sind hier in einer Situation, die in vieler Hinsicht den Strukturen des 30-jährigen Krieges ähnelt und was weiß ich, wenn der Inspekteur des Heeres mich einlädt, den Divisionskommandeuren in Deutschland zu erklären, wie diese Kriege funktionieren. Ich mache das übrigens auch gerne, wenn die Schweizer mich einladen, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Dann glaube ich, kann man mit diesen Analogiebildungen eine Reihe von Punkten aufzeigen, wo man sagen kann, ha, Jungs, da müsst ihr drauf schauen, nicht? Denn wenn ihr glaubt, wir würden uns noch im System der Westfälischen Kriege bewegen, wo das Überschreiten einer Grenze, ob nun vorher diplomatisch erklärt oder de facto die Kriegserklärung ist, mit bewaffneter Hand, sind wir draußen. Wir leben in einer neuen Welt, nicht? Ja. Also ich glaube schon, dass da, wenn die Historiker sich dem verweigern, sie sozusagen im 20. und 19. Jahrhundert stecken geblieben sind, na, viel Spaß.
Genau, und keinen Dienst an der Öffentlichkeit leisten, oder?
Ja, ja, das, das ist sicher natürlich auch mein Interesse.
Wir bezahlen die ja.
Dafür bezahlt die Gesellschaft Wissenschaft, ja. Also jedenfalls bei der Politikwissenschaft wird man das erwarten dürfen, nicht? Unterschied, was weiß ich, zur Mathematik oder zur Physik oder Grundlagenforschung, Biologie und Chemie. Kann man von uns erwarten, dass wir etwas produzieren, was der gesellschaftlichen und politischen Orientierung hilfreich ist. Nicht alle, also ich würde das jetzt keineswegs von jedem meiner Kolleginnen und Kollegen erwarten.
Die machen das ja auch nicht.
Die machen das auch nicht, na gut, ich meine, können sich auch gegen meine Erwartungen verhalten, aber so will ich das ja gar nicht sehen, nicht? Aber einige haben schon dann auch die Aufgabe, mit den Mitteln von wissenschaftlicher Analyse, bei allen Vorsichtigkeiten, die man natürlich aufstellen muss, zu sagen, passt auf, das und das und das und das. Ne? Mhm. Und da, glaube ich, tritt man dann auch in einen Diskussionsprozess ein. Nicht? Ich gehe ja jetzt sozusagen nicht in die Öffentlichkeit und sage, ich weiß das und ihr wisst das gar nicht und ihr müsst das alles abschreiben und hinterher schreibt ihr eine Klausur und ich korrigiere die und ihr kriegt Noten von 1 bis 5. Sondern es ist ein Prozess des wechselseitigen Beratens, in dem man drinsteckt und bei dem von mir aus im Sinne von Habermas oder Kant der zwanglose Zwang des besseren Arguments sich am Schluss durchsetzt.
Genau. Jetzt leben wir im Jahr 2018. Wir begehen 100 Jahre Kriegsende, Erster Weltkrieg.
Ja.
Dieser Krieg hat drei Imperien in Europa den Garaus erklärt. Er bedeutete den Boom des Nationalstaats und er bedeutete den Anfang einer allgemeinen großen Unruhe, vor allem im Osten Europas und im Nahen Osten. Millionen von weiteren Toten hat das gefordert. Das sind Konsequenzen, Auswirkungen, die wir bis heute spüren. Ist das richtig?
Ja, kann man sagen.
Und wie spüren wir das?
Also, wenn wir mal sagen, das Habsburgerreich, das Reich der Romanows, also das Russische Reich und das Reich der Osmanen, das ja relativ lange bis weit nach Europa hineingereicht hat und Kleinasien, aber auch den arabischen Raum umfasste, waren multinationale oder multiethnische, multireligiöse und multilinguale, vielsprachige politische Gebilde. Als Franz Josef die Kriegserklärung unterzeichnet, tut er das, glaube ich, in 11 Sprachen, nicht? Also an meine Völker, es sind 11 Sprachen, 11 Völker, die er dabei im Auge hat. Und gut, als der Krieg endet, ist Franz Josef ja tot, er stirbt ja 1916, aber sein Nachfolger Karl sieht ein Reich zerfallen, aus dem eine Reihe von neuen Staaten hervorgeht, die aber in eigentümlicher Weise nicht genau wissen, wo ihre Grenzen sind. Nicht? Also die Kriege in Mittelosteuropa und Südosteuropa haben auch damit was zu tun, dass die Polen das Projekt Großpolen, die Bulgaren das Projekt Großbulgarien, die Rumänen das Projekt Großrumänien, vor allen Dingen die Griechen das Projekt Großgriechenland verfolgen und also anfangen zu zündeln und Kriege zu führen. Gleichzeitig gibt es welche, die haben den Phantomschmerz ehemaliger imperialer Akteure, die Ungarn und die Türken. Die Türken sind dabei sehr erfolgreich, nicht? Also sozusagen im Friedensvertrag von Sèvres, der sie betrifft, war ein Kurdenstaat vorgesehen. Kemal Atatürk weigert sich einfach, das so anzuerkennen. Die Franzosen sind nicht in der Lage, wiewohl sie in Syrien Truppen stehen haben, zugunsten eines kurdischen Staates zu intervenieren. Und im Friedensvertrag von Lausanne von 1923, also 4 Jahre nach Sèvres, gibt es keinen Kurdenstaat mehr. Ja. Also sozusagen die Kurden sind ein Verlierer dieser Politik. Eine Minderheit, ja. Das beschreibt gewissermaßen die Probleme. In mancher Hinsicht bildet sich so etwas wie ein Nationalstaat, aber mit unscharfen Grenzen. In anderen kommt das nicht zustande. Und dann gibt es noch gewissermaßen Fortsetzungen dieser alten Großreiche, das ist Jugoslawien, als ein multiethnischer und durchaus auch vielsprachiger und multireligiöser Staat. Und das ist natürlich ab 22 bis 22 heißt es Sowjetrussland, danach UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, auch als ein solches Projekt von Lenin konzipiert.
Also all die Dinge, die Sie jetzt aufzählen, da kommen einem natürlich sofort Assoziationen zur Gegenwart.
Genau. Zumal also dann auch im Zweiten Weltkrieg sind die natürlich in Frage gestellt worden, diese Ordnungen, ja, also von Hitler und seiner Revisionspolitik. Die ist gescheitert, aber in den 90er Jahren zerfällt nicht nur die UdSSR, sondern auch Jugoslawien. Und wir haben heute, so wollen, einen geopolitischen Balken, der vom westlichen Balkan über das Schwarze Meer mit der Ukraine im Norden, der Türkei im Süden, in den Kaukasus und bis zum Kaspischen Meer hinein reicht, in dem keine stabile politische Ordnung entstanden ist. Ich würde sagen, genau diese Linie, teilweise Osmanisches Reich, relativ viel Habsburgerreich, auch ein bisschen Russenreich. Und das ist die Herausforderung der Europäer seit tendenziell den 90er Jahren, diesen Raum, jedenfalls den Balkanraum bis einschließlich Griechenland und Ägäis zu stabilisieren, zu pazifizieren und den potenziellen Gewaltakteuren die Gewalt abzukaufen. Das kriegen sie
so lala hin. Okay, cool. Jetzt, Sie machen noch was unter Historikern oder gewissen Historikern verpönt ist. Ja. Sie machen kontrafaktische Geschichte.
Ja.
Also Sie sagen, wenn das passiert wäre, dann wäre es vielleicht heute so. Und da haben Sie mal ganz einen schönen Satz gesagt, der uns natürlich hier interessiert. Sie haben gesagt, ohne den Ersten Weltkrieg wäre die europäische Geschichte schweizerischer verlaufen. Mhm. Was haben Sie damit gemeint?
Friedlicher zunächst einmal, nicht? Sozusagen, der Erste Weltkrieg ist doch in vieler Hinsicht das Ergebnis von unglücklichen Konstellationen, politischen Missverständnissen und derlei mehr. Eigentlich ein typisches Produkt dessen, was man die Sicherheitsparadoxie nennt, nicht? Also sozusagen, ich rüste auf, weil ich sonst befürchten muss, von einem anderen angegriffen zu werden. Der andere beobachtet mich aber als einen, der aufrüstet und rüstet dann selber auf. Nicht? Sodass also gewissermaßen der Versuch, Sicherheit zu generieren, dazu führt, dass beide Seiten sich gegenseitig unsicherer machen. Ganz schwierig, diese Paradoxie aufzulösen, geht nur durch Verhandlungen. Und die Situation des Ersten Weltkrieges ist eigentlich, dass Deutschland, das dann bei der Entstehung dieses Krieges eine zentrale Rolle spielt, aber sicherlich nicht die des Hauptschuldigen, wie das zeitweilig von dem Historiker Fischer behauptet worden ist, gespielt hat. eigentlich gar keinen Grund hat, diesen Krieg zu führen, denn es ist, klassisch gesagt, der Beatus Possidens. Es kann sagen, in Friedenszeiten werden wir immer stärker, unsere Ökonomie läuft besser als die unserer Nachbarn. Wir sind noch in der Zeit der drei, statistisch gesehen, drei Kindfamilie drin. Die Franzosen sind bereits auf die Zwei-Kind-Familie umgestiegen. Das heißt sozusagen, unsere Bevölkerung wird deutlich größer sein als die der Franzosen und so weiter und so weiter. Und dieses Misstrauen gegeneinander, also das französisch-russische Bündnis, wo man in Berlin lange geglaubt hat, nicht sozusagen das Land der Revolution und das Land der Autokratie, die können doch gar kein Bündnis. Ja, ja, da könnte man sagen, es gibt sozusagen einen grünen Denkfehler, also grün im Sinne dieser politischen Bewegung, nämlich wertgebundene Außenpolitik. Nicht? Und die haben in Berlin geglaubt, wertgebundene Außenpolitik führt dazu, dass die revolutionären Franzosen nie mit den reaktionären Russen ein strategisches Bündnis bilden können. Weil da zeigt sich sozusagen, Geopolitik schlägt Wertebindung. Die machen dieses Bündnis. Nicht? Und jetzt fühlt man sich da in Berlin eingekreist und alles, was jetzt passiert, wird unter der Vorgabe der Einkreisungsobsession wahrgenommen. Das gilt in ähnlicher Weise natürlich auch für Österreich-Ungarn. Das war mit einer der Gründe, warum ich dann auch in entsprechenden Beratungsgesprächen, teilweise am Werderschen Markt, also da, wo bei uns das Außenministerium steht, gesagt habe, ja, man muss gewissermaßen jetzt, es war das Jahr 2014, das russische Agieren begreifen als eine Einkreisungsobsession. Kam mein Kollege Heinrich August Winkler und hat gesagt, ja, aber Herr Winkler, der war doch gar nicht eingekreist. Nicht? Dann sage ich, ja, aber lieber Winkler, es spielt überhaupt gar keine Rolle, was du 100 Jahre als Historiker glaubst, dass der Fall gewesen sei. Entscheidend ist die Wahrnehmung der Akteure in dieser Situation. Und wenn sie glauben, sie seien eingekreist, dann agieren sie, als seien sie eingekreist. Nicht? Und wenn Putin sozusagen in der Frage der Ukraine zu dem Ergebnis kam, aha, wir waren mal eine Macht an der Ostsee, sind aber keine mehr, weil da jetzt die baltischen Staaten wieder entstanden sind. Wir haben diese kleine Enklave Kaliningrad und bei Petersburg haben wir noch einen Zugang zur Ostsee, wir spielen aber dort keine Rolle mehr. Und ich will unter keinen Umständen, dass dasselbe passiert mit dem Schwarzen Meer, sodass wir in eine Position zurückfallen hinter Peter den Großen, Katharina die Große. Nicht? Das ist die russische Obsession. Ob jetzt gewissermaßen das Agieren der EU und der Armees und der NATO in der Ukraine-Frage tatsächlich diese strategische Dimension hatte, das ist etwas, das mag die Historiker beschäftigen, wenn sie das Glück haben, in die Archive reinzukommen. Aber dass man in Moskau das so gesehen hat, das war eigentlich etwas, wenn man genau sich die Ursprünge des Ersten Weltkrieges angeschaut hat, was nachvollziehbar war. Und da fand ich auch, nicht, dass sozusagen wieder sind Analogiebildungen in einer ganzen vorsichtigen Situation nie eins zu eins, nicht, sondern wie wird etwas perzipiert? Ja. Ausgesprochen hilfreich und ich habe mich auch durchaus gefreut, dass in dieser Frage der Außenminister eher da meinen Vorschlägen und Analysen gefolgt ist als denen anderer, die gesagt haben, ja, also was weiß ich, diese russische Politik führt dazu, dass wir auf der Stelle ungeheure Summen in die Militärrüstung stecken müssen und so weiter und so weiter.
Gut, kurze Frage, kurze Antwort, bevor wir zu Deutschland kommen. Können Sie sich einen Krieg auf europäischem Boden noch vorstellen?
Ja, ich meine, ich bin ja Zeitgenosse dessen gewesen, denn der Balkan gehört nun mal geografisch zumindest zu Europa. Es gibt ja Leute, die sagen, Balkan gehört kulturell, aber wo ganz anders hin, nicht? Das ist sozusagen quasi turkifiziertes Gebiet und derlei mehr. Aber die jugoslawischen Zerfallskriege der 90er Jahre und darüber hinaus sind die zentrale sicherheitspolitische Herausforderung Europas. Und ich würde
und
auch sagen,
da würden Sie sagen, das kann auch nochmal aufflammen.
Jederzeit. Und ich würde obendrein noch sagen, die Entscheidung von Angela Merkel im September, 5. 6. September, die Grenze bei Passau nicht zuzumachen, Alle sagen ja immer, ja, die hat die Grenzen aufgemacht. Das stimmt ja nicht. Weil ja, ja, sozusagen ja, Schengen-Raum, ja, die waren offen, ja, die Grenzen. Nicht, sie hätte sie zumachen müssen. Diese Entscheidung war eine Entscheidung, die auch bedacht war unter dem Gesichtspunkt, wenn wir dem Österreicher sagen, wir machen die Grenze zu, macht der Österreicher die Grenze zu. Wenn der Österreicher die Grenze zu macht, dann agiert der Orbán so, dass er die Leute, die auf dem Hauptbahnhof von Budapest sich Richtung österreichische Grenze in Bewegung gesetzt haben, dass er die rausdrängt. So, und dann hätten sich vermutlich südöstlich von Ungarn, Serbien und Kroatien eine 500.000 Menschen gestaut. Und angesichts des Umstandes, dass so Staaten wie Albanien, Mazedonien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, was es da so gibt, nicht Weltmeister an Stabilität und Leistungsfähigkeit sind, konnte man sich ja relativ leicht vorstellen.
Kleiner was Hochmut dann hier, ja?
Naja, nun, ich meine, das gehört natürlich auch zu einer Evaluation der Konstellation, nicht? Dass man sagen muss, die Verwaltungen sind nicht besonders leistungsfähig, die Länder sind nicht besonders reich und das ethnisch-religiöse Gleichgewicht ist gerade erst durch Intervention von außen stabilisiert worden. Das heißt, man musste davon ausgehen, dass es dann zu einem Wiederaufflammen dieser Konflikte kommt. Und dann wäre Griechenland mit seinen Krediten auf der Stelle sowieso abzuschreiben gewesen, nicht? Also hat sich technisch formuliert die Kanzlerin entschlossen, das Territorium der Bundesrepublik Deutschland als Überlaufbecken für die Probleme des Balkan einzusetzen, der Vorstellung. Aber irgendwie muss ich den Erdogan wieder dazu bringen, den Stöpsel reinzutun.
Und so hat so eine dramatische Wahlniederlage erlebt.
Naja, so dramatisch war die Wahlniederlage vielleicht nicht, aber sozusagen, sie hat sowas Ähnliches gemacht wie Gerhard Schröder bei der Agenda 2010. Sie hat das Interesse des Landes, Schröder jedenfalls, die Interesse des Landes, Deutschland war damals der kranke Mann in Europa, der ökonomisch kranke Mann in Europa, höher gestellt als die Parteiraison, die diese Arbeitsmarktreform nicht nahegelegt hätten. Frau Merkel war sich vermutlich darüber im Klaren. Ich habe entgegen einer Behauptung von Peter Sloterdijk bei ihr keineswegs auf dem Schoß gesessen. Und ich weiß nicht, was sie wirklich gedacht hat, nicht? Aber sozusagen.
Da will man ja auch nicht sitzen,
wenn,
oder?
Ja, fällt mir vielleicht runter. Wenn man das rational rekonstruiert, dann wird ihr schon klar gewesen sein, dass für sie als Vorsitzende einer doch zum Teil zumindest konservativen Partei sie damit Grunddispositionen eines relevanten Teils ihrer Wählerschaft attackiert. Und dass sie ja eher eine vorsichtige Frau ist, die gelegentlich auch Haken schlagen kann, aber in der Regel eher vorsichtig agiert, muss also das Wissen um die Gefahren des Zerfalls der balkanischen Ordnung so stark gewesen sein, dass sie sich eher für Europa als für die Parteiraison entschieden hat. Und das hat sie einiges gekostet. Ja. Einiges gekostet. Gut. Ob sie in einem anderen Fall, nicht? Wenn wir uns das mal, Sie haben gesagt, ich mache auch kontrafaktische Geschichte. Ja, dann müssen wir uns mal vorstellen, was passiert wäre, nicht in diesem Fall. Deutschland hätte die Grenzen zugemacht, nicht? Alle hätten gesagt, da kann man wieder sehen, so sind sie halt, die Deutschen, nicht? Ganze Zeit haben sie vom Schengen-Raum profitiert und dort, wo sie mal gefordert gewesen sind, machen sie als erstes zu. Und dann wären all diejenigen, die jetzt sagen, die Merkel hat die alle eingeladen, wären da gewesen und hätten gesagt, die Deutschen sind egoistisch, geizig und setzen obendrein noch ihre Austeritätspolitik durch. Ne? Also das Durchspielen, um einfach eine Vorstellung davon zu bekommen, was rationale Entscheidungen sind. Und natürlich auch, wenn ich das durchspiele, tue ich das aus historischem Abstand. Das heißt, ich kann auch schon unter den Bedingungen von tendenziell vollständiger Information sehr viel mehr wissen als die Akteure in der Situation selber. Und so kann man auch beobachten, was die Fallhöhe der Rationalität ist zur realen Entscheidung. Das ist nicht uninteressant. Und ich würde auch sagen, eigentlich lernen so unsere Studenten der Politikwissenschaft, jedenfalls wenn sie was Vernünftiges lernen, genau in dieser Weise, in einer Situation der unvollständigen Information und der Ungewissheit zu antizipieren, was passieren könnte.
Ist die Große Koalition, also die Wiederauflage, nein, das ist schon falsch, ist die Große Koalition in Deutschland ein Gebilde, das der politischen Lage des Landes angemessen ist?
Ja, also ich meine, ich bin ja überzeugter Demokrat und wenn die eine Mehrheit haben, dann ist das angemessen, nicht? Und nachdem also dann auch noch die Mitglieder der SPD, jedenfalls diejenigen, die abgestimmt haben, zu 2/3 für den Eintritt in diese Koalition, die keine große Koalition mehr ist, sondern eine ganz normale Koalition mit 54 oder 56%.
Aber widerspiegelt die Große Koalition, will ich fragen, sozusagen die zersplitterte Parteienlandschaft in Deutschland? Ist ja schon da, ist ja schon was passiert.
Ja. Naja, ich meine, sie widerspiegelt sie insofern, als sie keine Koalition mehr ist, wie als ich ein Jugendlicher war, nicht? Und 1966 die erste Große Koalition gebildet wurde, da hatte die über 90% der Stimmen. Da hat sie auch das Parteienbild widergespiegelt, nicht? Und jetzt spiegelt sie halt ein anderes Parteienbild wider. Insofern ist das alles durchaus angemessen. Es kommt halt darauf an, unter den gegebenen Umständen das Beste daraus zu machen und zu hoffen, dass bei der nächsten Bundestagswahl der Anteil der Stimmen, die die Große Koalition auf sich zieht, etwas größer ist, sodass also auch wieder Mehrheiten entweder für eine Regierung der linken Mitte oder eine Regierung der rechten Mitte möglich sind. Aber solange halt relativ viele Leute, also 12,6% für die AfD und irgendwie etwas weniger, glaube ich, oder etwas mehr als 10% für die Linke stimmen, das ist also dann tendenziell, wenn wir mal ganz großzügig rechnen, 1/4 der Wählerschaft. Also für Parteien, die im Prinzip nicht regierungsfähig sind. Die AfD, die nicht will, und die Linke, die aufgrund ihrer bündnispolitischen und sicherheitspolitischen Vorstellungen nicht kann, gibt es einen Zwang, gewissermaßen Regierungen zu bilden aus einem kleineren Pool der Mitte. Und idealiter wäre natürlich eine Situation, in der wieder, wie das in der alten Bundesrepublik der Fall war, entweder die Christdemokraten oder die Sozialdemokraten den Kanzler stellen und auch die Regierung bilden. Und bitteschön, bis 1998 sind alle Regierungswechsel in der Bundesrepublik. Echt? Und das sind 50 Jahre. Das Ergebnis eines veränderten Koalitionsverhaltens der FDP gewesen. Ja? Nicht die Wähler haben das gemacht, nicht? Sondern die FDP hat eine andere Koalitionspräferenz gehabt, eingeschlossen der Bildung der ersten Großen Koalition 1966, als sie aus dem Kabinett Erhard ausgeschieden ist. Das hat sich geändert.
Fataler Fehler der FDP, oder? Aus den Koalitionsverhandlungen auszusteigen.
Jetzt? Ja. Gut, ich meine, was auch immer den Lindner bewogen haben mag, ich gehe davon aus, dass er die FDP rechts der CDU platzieren will, weil in Konkurrenz mit der CDU, die unter Merkel, man sagt, sozialdemokratisiert worden ist, jedenfalls in die Mitte gerückt ist, nicht mehr sehr viel Platz ist. Dann sind da auch noch die Grünen, die zunehmend eine Partei der Mitte geworden sind. Dann sind da die Sozialdemokraten. Also da ist die FDP permanent in Lebensgefahr. Und insofern kam er wohl auf die Idee, er muss sie dort platzieren, wo die AfD ist, um mit der AfD die Auseinandersetzung zu führen. Und gewissermaßen diese im jetzigen Bundestag 12,6% Stimmen wieder salonfähig
zu beerben.
Ja, zu beerben und salonfähig zu machen. Er hat mir zwar einen Brief geschrieben und gesagt, das stimme nicht.
Hat Ihnen einen Brief geschrieben?
Ja, ja.
Dass das falsch ist,
was Sie erzählen. Ich kriege ab und zu mal Briefe, ja, aber ich glaube natürlich sowieso, der Beobachter sieht sehr viel genauer, was der Beobachtete macht, als der Beobachtete selber weiß, dass er tut. Und ich denke schon, dass ich da recht habe.
Okay. Wir öffnen gleich die Runde. Eine letzte Frage, die einen Anschluss sucht an meine allererste Frage, weil ich da tatsächlich noch nicht ganz zufrieden bin. Sie selbst bezeichnen sich als Melancholiker. Mhm. Und da muss ich schon sagen, also Krieg, Konflikt, Forschung, sind denn das die besten Felder für einen Melancholiker?
Ja, Herr Teufsen, ich meine, wenn ich sage, ich bin gelegentlich melancholisch oder ich neige dazu, jetzt melancholisch zu sein bei diesen Themen, dann ist das gewissermaßen das Melancholische nicht bezogen auf mich als Charaktere. Ja? Da wäre ich vermutlich was ganz anderes. Würde ich vermutlich eher mich als Sanguiniker oder so etwas sehen.
Ah, ja.
Aber in diesem Arbeitsfeld, nicht?
Ja.
Da wird man dann schon melancholisch. Und insofern haben natürlich auch die Dinge, mit denen man sich über eine relativ lange Zeit beschäftigt hat, Einfluss oder Folgen für die eigene Gemütsverfassung.
Mhm. Also das macht sie ab und zu traurig, um das jetzt mal Melancholie ganz banal zu übersetzen. Es ist ja mehr als Traurigkeit.
Also Sie wissen ja, dass ich mit einer Literatur- und Kulturwissenschaftlerin verheiratet bin,
die mir
gelegentlich hilft, mir Klarheit über mich und die Welt zu bekommen und die mir auch dann, weil sie sich mit dem Melancholiebegriff im ausgehenden 15., frühen 16. Jahrhundert beschäftigt hat, sagen kann, naja, die Melancholiker, das sind auch diejenigen, die eine besondere Form des Zugangs zum Wissen haben. Nicht? Also sagen, der Melancholiker ist jetzt nicht sozusagen, wie Dürer den zeichnet, von vornherein melancholisch, weil er melancholisch ist, sondern die Melancholie ist die Voraussetzung eines besonders intensiven Nachdenkens über die Verhältnisse und das verstärkt seine melancholische Neigung. Also der Melancholiker ist eigentlich der Intellektuelle.
Mhm.
Was soll ich sagen?
Mhm. Also auf jeden Fall hat Ihnen Ihre Frau geholfen.
Ja, die hilft mir viel.
Okay, bitte. Stellen Sie Ihre Fragen. Ich meine, Krieg, ein Riesenfeld. Da haben wir natürlich vieles nicht beantwortet. Sie haben ja sicherlich auch gemerkt, Herr Münkler nimmt zu allen Gegenwartsfragen Stellung. Bitte fragen Sie, es gibt ein Mikrofon und bitte sagen Sie doch kurz Ihren Namen.
Mein Name ist Peter Konrad. Ich möchte mich sehr bedanken für diese interessanten Ausführungen. Ganz speziell interessant habe ich gefunden, wie Sie zu erklären versucht haben, was sich Frau Merkel gedacht hat, als sie sich entschlossen hat, die Grenze nicht zu schließen. Das tönt sehr plausibel. Wenn das so gewesen ist, dann würde ich meinen, war das ein wirklich guter Entscheid, den viele nachvollziehen können. Ich frage mich nur, warum erklären Politiker, namentlich so machtinnehabende Politiker wie eine Bundeskanzlerin, den Leuten ihre Motive nicht für derartige Entscheidungen, sondern lassen es damit bewenden, dass man sagt, ja, das hat einfach die gute Menschen und weiß ich was und die Willkommenskultur etc.
Das.
Also ich frage ganz konkret, wäre es nicht richtig und wichtig, dass die Entscheidungsträger der Bevölkerung jeweils erklären, warum sie zu einer Entscheidung kommen, statt eben so Kabinettspolitik zu machen?
Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das ist eine notorische Unterschätzung der Wahlbevölkerung, die darin sich zum Ausdruck bringt. Offenbar ist man im Bundespresseamt der Auffassung gewesen, dass die Bilder von getöteten Kindern, die im Mittelmeer ertrunken sind, nicht, wirkungsvoller seien als eine klare, nüchterne Erklärung dessen. Frau Merkel hat das im Übrigen einmal gesagt, aber gelegentlich, aber wieder einmal in der patzigen Art, die sie gelegentlich haben kann. Da hat sie nämlich gesagt, naja, dann wäre halt Krieg da gewesen. Ja? Das ist überhört worden. Nicht? Das spielte sozusagen in der Diskussion dann gar keine Rolle mehr. Sie hätte das sehr viel breiter erläutern müssen, was im Prinzip auf das hinausgelaufen wäre, was ich gesagt habe. Aber Seibert, also der Chef des Bundespresseamts und andere, waren offenbar der Auffassung, es ist erstens ein kurzfristiges Problem Und zweitens, weil es ein kurzfristiges Problem ist, können wir es bearbeiten auf der emotionalen Ebene. Drittens, die emotionale Ebene wird bearbeitet durch Bilder und nicht durch rationale Erklärungen. Also sie sind sozusagen in die Falle dessen gegangen, was die sogenannten Medienfachleute so erzählen, nicht? Das habe ich eben gerade in dieser unheiligen Dreifaltigkeit gesagt. Das hätte man eigentlich wissen können. Erstens, dass wir das schaffen können, aber dass man sagen muss, wie wir das schaffen und dass das eine sehr lange Geschichte ist und dass die Bearbeitung eines solchen Problems kein administrativer Akt allein sein kann, der Registrierung der Leute, sondern dass das eine lange Spur von Integration ist, die 5, 10 Jahre dauern wird und dass das auch nur funktionieren kann, nicht, wenn man einmal oder in 2 Jahren hintereinander so große Zahlen aufnimmt und dass man dann eine Verschnaufpause braucht und so weiter und so weiter. All das wäre klar gewesen.
Und ein Einwanderungsgesetz.
Und ein Einwanderungsgesetz, ja. Natürlich, weil wir sind ein Land, das gilt aber für die Schweiz ganz ähnlich, das sich biologisch nicht reproduziert. Ja? Warum das so ist, es gibt viele Gründe, aber es ist so. Nicht? Sozusagen, wir erhalten unser demografisches Niveau nicht, wenn wir keine Einwanderung hätten. Geburtenrate ist einfach zu niedrig. Und dadurch entsteht eine Situation, schon wieder eine Analogiebildung, die der Städte seit ihrer Gründung ähnelt, wo man immer wieder Leute braucht, die hinzukommen, um sagen, statt biologische Reproduktion, soziale Reproduktion aus dem Umland. Ne? So. Und dazu braucht man natürlich ein Einwanderungsgesetz. Gut, diejenigen, die gekommen sind, würden den Vorgaben eines Einwanderungsgesetzes nach australischem oder kanadischem Vorbild sicherlich nicht entsprechen. Nicht? Heißt aber, wir müssen sie halt dazu befähigen. Und das ist ein Prozess der Investition in diese Leute, des Kommunizierens von Erwartungen, aber auch des Gebens von Anerkennung gegenüber denjenigen, die diese Erwartungen erfüllen.
Gut. Nächste Frage da hinten. Sehe ich einen Herrn?
Ich wollte mich nochmal anschließen an die Frage von meinem Vorredner oder Vorfragensteller. Woher haben Sie die Hinweise, dass sich das auf diese Entscheidung pro Flüchtlinge aufzunehmen, auf eine, sage ich mal, sicherheitspolitische Erwägung bezüglich Balkan bezieht? Also man könnte ja ganz viele Sachen von Schengen und eben offenen Grenzen auch für die deutsche Exportindustrie über deutschen Führungsanspruch in Europa und so weiter unterstellen, die genauso plausibel, wenn nicht plausibler wären, weil auch gerade diese Argumente, wie zum Beispiel Flüchtlinge von Steinmeier eingebracht wurden in Syrien, um zu sagen, wir haben Flüchtlinge aufgenommen und deswegen dürfen wir jetzt auch in der Region mitbestimmen, verwendet wurden. Und deswegen frage ich mich, wie Sie auf das kommen. Ist das eine rein, sage ich mal, deduktive Logik oder haben Sie Zugang zu den Archiven etc.?
Haben Sie Insiderwissen?
Naja, wenn man Politikberatung macht, dann kommt man natürlich zwangsläufig an bestimmte Formen von Wissen heran, dass jetzt nicht immer so kommuniziert wird, das haben wir so gemacht, weil. Nicht, sondern durch die Art, aus der Art des Gespräches ergeben sich Hinweise auf Wahrnehmungsstrukturen, Perzeptionsmuster. Das ist das eine. Das andere ist, man sollte nicht unterschätzen, welche Bedeutung der Balkan im Rahmen der deutschen Sicherheitspolitik hat. Der Balkan war im Prinzip der Anlass für diesen tiefen Bruch, den Joschka Fischer zum Ausdruck gebracht hat, als er die Formel nie wieder Krieg ersetzt hat, mit Blick auf Srebrenica, durch nie wieder Auschwitz. Was vielfach kritisiert worden ist, was aber gewissermaßen die Basislegitimation für das Eingreifen auch deutscher Streitkräfte in einem Gebiet war, in dem die Wehrmacht alles andere als nobel und anständig agiert hat. Die hat dort Partisanenkriegführung betrieben gehabt. Seitdem, also sozusagen seit der Bereitschaft in der Kosovo-Frage auch Bodentruppen dorthin zu schicken, eingeschlossen Leopardpanzer, ist dieser Raum für die Bundesrepublik von zentraler Bedeutung. Erstens auch, weil in den jugoslawischen Zerfallskriegen plötzlich etwas ganz Furchtbares passiert worden ist, nämlich die alten deutsch-französischen Gegensätze waren wieder da. Die Franzosen, die eine gewisse Nähe zu Serbien hatten, die Deutschen, die eine gewisse Nähe Genschers Anerkennung Kroatiens gewissermaßen zu den Verbündeten von 1914 hatten, war damals Bestandteil der Donaumonarchie. Das hat quasi traumatische Effekte im Außenministerium gehabt, nicht? Wenn sozusagen die Achse des europäischen Einigungsprozesses wieder in Frage gestellt wird durch etwas Peripheres, nämlich den Balkan. Seitdem ist das Periphere ins Zentrum der Wahrnehmung gewandert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir, das sind die Schweizer mit eingeschlossen, schicken pro Jahr relativ viel Geld, etwas administratives Personal, da sind sie, glaube ich, auch dabei, etwas Polizei, das weiß ich jetzt nicht, etwas Militär, da sind sie, glaube ich, nicht dabei, in diesen Raum.
Neutralität heißt das.
Ja, um sozusagen sicherzustellen, dass die latenten Konfliktstrukturen nicht wieder hochkochen. Und die können in ganz vielen Fällen hochkommen. Mazedonien und die Albaner. Nicht? Kosovo ist nach wie vor ein unruhiger Raum. Bosnien-Herzegowina funktioniert eigentlich nur, weil im Prinzip relativ viele Gewaltakteure in Beamte verwandelt worden sind, also von Europa alimentiert werden. So. Und jetzt taucht auch noch von Juncker auf, irgendwann müssen wir das Versprechen des Beitritts dieser Länder zur EU einlösen, nicht? Was sozusagen einem ja den Angstschweiß auf die Stirne treibt. Sie wollen nicht eintreten, also sozusagen die Schweiz als Nettozahler wäre natürlich jederzeit willkommen in der Europäischen Union, aber notorische Nettoempfänger. Ja? So, jetzt gibt es natürlich wieder die Diskussion und davor hat die Politik die ganze Zeit einen Heidenbammel gehabt. Da kommen noch mehr Nettoempfänger rein. Ja. Und eigentlich, sozusagen, wenn das Volk sein Bäuerchen macht, dann sagt es nein, die wollen wir nicht. Ja. Kosten doch nur Geld. Und korrupt sind sie auch noch. Und dann wird alles erzählt. Aber es ist klar, wenn wir das nicht tun, in diesen Raum stabilisierend einzuwirken, und dazu gehört vielleicht in 10 Jahren dann auch die Einlösung dieser alten Versprechen, dann wird uns der Raum um die Ohren fliegen. Das ist gewissermaßen in der sicherheitspolitischen Community in Berlin zentral.
Okay, gut. Der Herr da in der Mitte hatte ich vorhin eine Wortmeldung.
Sie sind nie darauf zu sprechen gekommen, auf die Rolle der Technologie, des technologischen Wandels, der wahrscheinlich gewaltige Umwälzungen auch in der Kriegsführung und auch, man wird vermutlich auch schnell einmal Kriege starten, wenn das quasi saubere Kriege sind. Da würde ich, ich würde das sehr schätzen, also, wenn Sie zwei, drei Worte zu diesem Thema Technologie sagen.
Also wenn man gewissermaßen Kriegsgeschichte in Europa in großen Strichen zeichnet, dann kann man sagen, durch die technologischen Innovationen ist die Zahl der potenziell kriegsführungsfähigen Akteure bis zum Beginn der asymmetrischen Entwicklungen immer kleiner geworden. Nicht? Am Anfang genügte im Prinzip eine Burg, ein paar Helme und Brustpanzer und ein paar Gäule und ein paar Knappen, um einen kleinen Krieg, eine Fehde zu führen. Dann kam die Differenzierung in die 3 Waffengattungen hinzu und schon waren es nur noch relativ reiche Landesherren, die in der Lage waren, Infanterie, Kavallerie und Artillerie aufzustellen. Vor allen Dingen die Artillerie war teuer. Dann kam irgendwann hinzu eine Situation, in der man Wettrüsten betrieben hat, nicht? Weil es zu einem permanenten moralischen Verschleiß der Waffensysteme gekommen ist. Moralischer Verschleiß ist ein Begriff, den Marx für Industrieausstattung eingebracht hat. wenn also etwas nach wie vor funktioniert, aber nicht mehr konkurrenzfähig ist. Nicht? Da bauen die Briten 1905, glaube ich, das Schlachtschiff Dreadnought. Und mit der Dreadnought, fürchte Dix auf Deutsch, sind im Prinzip alle Linienschiffe, die es vorher gegeben hat, veraltert. Denn wenn die mit der in Gefecht gingen, würden sie sozusagen zusammengeschossen. Die funktionieren noch, können auch schießen, fahren auch in der Welt rum, aber sie sind moralisch verschlissen. Nicht? So, das führt dazu, dass immer weniger Akteure, also man kann sagen, 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren es im Prinzip 2,5 Akteure und dann kamen noch die USA dazu, die in der Lage waren, einen globalen Krieg, Weltkrieg, zu führen. Auch mit den Seemächten, die in der Lage waren, dann die Luft zu erobern. Nicht? Sozusagen die Entwicklung des Maschinengewehrs, das durch den Propeller durchschießen kann, eine der großen technologischen Entwicklungen. Vorher flogen die ja noch in den Anfangsmonaten des Krieges rum und da saß da im Karabiner, der Beobachter, hin und hat auf den Gegner geschossen. Nicht? Da hat er meistens seinen Flugzeugführer selber erschossen, wenn das entsprechend gekreist hat. Und wenn ich vorhin gesagt habe, das Jahr 1989 war eigentlich das Jahr der Erwartung des Ausscheidens des Krieges als einer politischen Option aus der Politik, dann meinte ich, im Hinblick auf die Technologie gab es im Prinzip 2 Akteure, die zu globalen Kriegen in der Lage waren, nämlich auf der einen Seite Moskau und seine Getreuen und auf der anderen Seite Washington und seine gelegentlich zweifelnden Getreuen. Und dann gab es noch China, aber die chinesische Militärdoktrin war völlig anders aufgestellt, als sie heute aufgestellt ist. So. Das heißt, der technologische Wandel hat im Prinzip den Krieg so verteuert, dass immer weniger kriegführungsfähige Akteure da waren und man davon ausgehen konnte, wenn es nur noch 2 sind, dann sind die relativ leicht zu Kompromissen fähig, weil sie ja untereinander aushandeln können, dass der Gebrauch von Gewalt teurer ist als ein wie auch immer gearteter Kompromiss. Und das konnte man ja dann auch in den Phasen der Abrüstung oder der Rüstungsbegrenzungsabkommen beobachten. Rüstungsbegrenzungsabkommen als der Versuch, sozusagen technologischen Wandel und seine Folgen ans Zügel zu nehmen. Das ist aber vorbei, nicht? Ich könnte Ihnen das jetzt lange und ausführlich erläutern, wie im Prinzip das Aufkommen von Heroen, also den Selbstmordattentätern, die sozusagen mit Technologie gar nichts am Hut haben. Also okay, ja, Schnellfeuergewehr brauchen sie noch und Dynamit brauchen sie. Also Alfred Nobel hat da irgendwie dann doch eine Büchse geöffnet, die man nicht mehr zubekommt. Aber sonst brauchen die eigentlich nur einen hohen physischen und moralischen Mut. Und wir, die wir über alle möglichen Fähigkeiten verfügen, erzittern vor ihnen. Oder nehmen Sie den Amri, nicht, der mit dem LKW, also sozusagen durch die Militarisierung von eines zivilen Equipment, das Land in Aufruhr versetzt hat mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Das heißt, der technologische Wandel hat sich von den real erfahrbaren Bedrohungen abgekoppelt. Natürlich kann man sagen, in der Auseinandersetzung mit terroristischen Gruppen haben die USA 3 Paradigmen durchschritten. Das erste Paradigma war das der Clinton-Administration. Wenn Al-Qaida uns irgendwas antut, Sprengung der amerikanischen Botschaft in Kenia, dann reagieren wir, wie wir das unter symmetrischen Bedingungen getan haben. Wir schicken ein paar Marschflugkörper los und zerstören Lager oder sowas von denen. Da haben sie die Amis aber furchtbar blamiert, weil sie da Düngemittelfabriken getroffen haben und alles Mögliche. Und außerdem ließen sich gewissermaßen asymmetrische Akteure, die in der Tiefe des sozialen Raums verschwinden können, so nicht abschrecken. Dann hat George Bush der Jüngere gesagt, zweites Paradigma, wir graben den Boden tief um terroristische Organisationen großen Stils unmöglich zu machen. Das heißt, wir gehen nach Afghanistan rein und reorganisieren Afghanistan so, dass Al-Qaida dort keinen Platz mehr hat. Na, das ist ab bis heute in die Hose gegangen. Und dann, sagen in der Spätphase, des kleinen Bush und vor allen Dingen Obama war eine ganz andere Überlegung. Wir setzen Drohnen ein und nehmen immer wieder aus diesen Netzwerken an den Verbindungs-, an den Knotenstellen der Netzwerke eine zentrale Figur heraus. Nicht? Indem wir mit also den Raketen sie dann töten. Und begrenzen auf diese Weise die strategische Handlungsfähigkeit von solchen Netzwerken. Das heißt, wir führen einen Krieg, bei dem wir nicht mehr unter dem Gesichtspunkt von Sieg oder Beseitigung von Terrorismus, sondern auf dauerhafte Limitierung von strategischer Handlungsfähigkeit setzen. Das Gegenargument war, was man vielleicht sagen kann, naja, da wachsen aber permanent neue Leute nach, nicht? Weil das in diesen Bevölkerungen einen solchen Stress verursacht und die einen Hass auf den Westen haben. Also das, sagen wir mal, in der Mythologie der Griechen könnte man sagen, das ist das Hydra-Argument. Nicht? Weil Herakles schlägt der Hydra einen Kopf ab und zwei wachsen nach und so. Jeder amerikanische General würde darauf antworten, lass sie nachwachsen. Sie haben aber nicht die, gewissermaßen die Kompetenz, sofort an die Stelle dessen zu treten, den wir hinweggenommen haben. Nicht? Wenn wir sozusagen technisch gesprochen auf der Majorsebene denen permanent die Offiziere wegschießen, dann können so viele Rekruten nachwachsen, wie sie wollen. Die kriegen nichts Vergleichbares hin. Dafür gibt es ja auch ganz gute Anhaltspunkte. Nicht? Was Vergleichbares wie den Angriff von 9/11 haben sie nicht mehr hingekriegt. Gut. Also technologischer Wandel, Entwicklung von Drohnen, aber in einer sehr bescheidenen und billigen Form. Im Prinzip können Sie ja auch jede Drohne im Spielzeuggeschäft kaufen und mit der fliegen. Sie haben vermutlich nicht dieselbe Reichweite und Sie haben keine kleinen Raketen, die Sie abschießen können, genau, um Ihren Nachbarn zu demütigen.
Gut. Ich weiß nicht, ob das ein schönes Schlusswort ist, aber es ist eins. Ihre Frage muss ich leider hinten anstellen. Wir sind wirklich über der Zeit, aber er ist noch da. Bitte fragen Sie ihn nachher. Ich muss Ihnen danken aus ganzem Herzen, aber seien Sie mir nicht böse, also eine Faszination für den Krieg gibt es also schon bei Ihnen, fand ich jetzt so am Schluss.
Haben Sie die verspürt?
Ja, jetzt so am Schluss, also Technologie und Kriegsführung, also das ist schon...
Ja, wenn mich einer fragt
ja, danach, ja, nee, dann nee, Sie,
genau, antworte ich.
Auf jeden Fall, vielen Dank, danke Ihnen, dass Sie da waren und ich hoffe, Sie konnten die eine oder andere Einsicht mitnehmen und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.